Mich beschleicht manchmal immer so der Sinn des Mose, der gesagt hat, als er berufen wurde, Gott sende, wen du willst, aber nicht mich. Denn ich habe eine schwere Zunge. Heute habe ich dieses Problem in doppelter Hinsicht. Habe ein neues Medikament gekriegt, das schlägt ein bisschen auf die Stimmbänder. Aber ich hoffe mal, das geht trotz allem. So, jetzt habe ich meine Brille endlich freigetübelt. Giovanna hat einen Text gelesen und ich selber habe ihn schon viele Male gelesen und jedes Mal fand ich ihn bemerkenswert. Er ist ein bisschen, sag ich mal, wie ich beim Vorlesen gemerkt habe, vielleicht so schwer aufzunehmen, wenn man ihn hört. Und ich werde deshalb noch einmal vielleicht den Text ein bisschen durchgehen mit euch. Er fängt ja erst einmal so an, dass er von etwas spricht, von einem Brief. Er spricht von von einem Bund, von einem Dienst, und wir werden jetzt ein bisschen hineinsteigen. Bevor wir zu einer Anwendung kommen, die uns sozusagen heute direkt betrifft, ist es, glaube ich, notwendig, einmal auf den Ursprung zurückzugehen, was denn der Text seinerzeit, ich sag mal, die Grundlage gewesen ist, wovon er motiviert wurde. Da fängt es ja so merkwürdig an, und wer ist dazu tüchtig, wenn nicht ich? Interessanterweise spricht Paulus immer von wir, denn geht es da weiter, wir bieten nicht wie die vielen das Wort Gottes verfälscht dar, sondern so wie aus Lauterkeit, sondern so wie aus Gott heraus vor Gott in Christus reden wir. Und dann kommt das dritte Kapitel mit, fangen wir schon wieder an, uns selbst zu empfehlen. Wenn man in diese Verse einsteigt, merkt man, dass hier ein Problem wieder angesprochen wird, was speziell Paulus mit den Korinthern hatte. Nämlich, dass er angefeindet und diskreditiert worden ist. Und er sieht sich immer und immer wieder gezwungen, sich und seine Arbeit zu rechtfertigen. Und zu sagen, das, was ich tue, ist nicht menschlich gesehen aus Befriedigung meines Egoismus heraus, sondern es gibt etwas Größeres, was dahinter steht, nämlich, dass es seinen Ursprung, also meine Tätigkeit, seinen Ursprung in Gottes Willen hat. So, und interessant ist, wie er in diesem Falle wieder einmal, ich sag mal, den Versuch nimmt, das der Gemeinde klarzumachen. Es ist hilfreich, wenn man den Text jetzt ein bisschen durchgeht, zu wissen, wer denn seine Gegner gewesen sind. Und Entschuldigung, das war das, was Giovanna schon gelesen hat, der zweite Korintherbrief, zweites Kapitel ab Vers 16 und das ganze dritte Kapitel. Wer waren seine Gegner? Es waren Juden, ich sage mal frommen Juden, die in dem Gesetz verhaftet gewesen sind, deren Ziel es gewesen ist, nach ihrem Verständnis, die Christen wieder auf den Boden der Wahrheit zurückzuführen, nämlich sie zu verpflichten, das alte Gesetz, das Gesetz Mose zu halten und, wie sie der Überzeugung gewesen sind, damit die Rechtfertigung vor Gott zu erlangen. Und weil Paulus ihm etwas anderes gesagt hat, haben sie ihn daraufhin angegriffen und haben seine Arbeit, ich sage einmal, unterminiert. Also versucht abzuschwächen, wertlos zu machen. Und deshalb kommt er auch, fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen. Also ich vermute, das war der Vorwurf zum Beispiel, der von seinen Gegnern gemacht worden sind. Oder, jetzt kommt es, bedürfen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungen schreiben an euch oder von euch. Das meint Folgendes, dass früher kannten sich die Christen nicht so gut, die Gemeinden. Und wenn jemand gekommen ist aus einer anderen Gemeinde, aus einem anderen Land, dann musste man wissen, wer der gewesen ist. Um das klar zu machen, hat die Gemeinde, die ihn etwa gesandt hat, ein Empfehlungsschreiben gegeben. Das sind liebe Geschwister, die uns hier tüchtig unterstützt haben. Bitte nehmt sie auf und versorgt sie, wenn sie zu euch kommen, und achtet auf sie. Und entsprechend, wie man ein Empfehlungsschreiben hatte, wurde es auch von der Gemeinde ausgestellt. Paulus schreibt, jetzt sind wir solche, ich sag mal, unbekannten Leute, die das bedürfen. Was ich bemerkenswert finde, ist die Demut von Paulus. Er spricht von der Wir-Form. Er identifiziert sich mit seinen Mitarbeitern, er als Apostel, mit den Leuten, mit denen er zusammengearbeitet hat. Titus, Timotheus, Silas zum Beispiel. Er hebt sie auf eine Stufe mit sich und mit der Arbeit, die er macht. Und nun kommt es, ihr seid unser Brief. Ihr seid der Brief. Das ist das Empfehlungsschreiben. Erkannt und gelesen von allen Menschen, weil über euch offenbar wird, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln. Und hier macht Paulus in gewisser Weise einen Rundumschlag. Er sagt grundlegende Dinge, die etwas über seine Arbeit aussagen. Er sagt, dass ihr, die Korinther, als Gemeinde da seid, das ist kein Zufall, das ist nicht vom Himmel gefallen, das ist aus einer Arbeit heraus entstanden und die Arbeit, die haben wir gemacht. Keine anderen Leute, keine anderen Geschwister, das sind wir gewesen und nun kommt es nicht. Dadurch, dass wir so redegewandt sind, so tolle Menschen sind, er sagt, es ist offenbar geworden, dass es ein Brief Christi ist. Nämlich, durch den Heiligen Geist, sagt er, seid ihr verändert worden. Ihr seid zu Menschen gemacht worden, die damit offenbaren, dass Gott an euch und mit euch wirkt. Und und dieser Brief ist mit dem Geist des lebendigen Gottes geschrieben. Wenn die Arbeit, die er tut, dazu führt, dass Gott mit dem Geist, mit seinem Geist, mit der Macht also, die von ihm ausgeht, an den Menschen arbeitet, wird offenbar, das, was wir tun, ist im Einklang mit dem Allmächtigen, ist durch seinen Willen begründet und geht darauf zurück, dass er es so beschlossen hat und wir so gesendet worden sind. Ich muss mich beeilen. Ein solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, als wenn wir von uns selbst austüchtig wären, etwas zu erdenken oder aus uns selbst heraus, sondern unsere Tüchtigkeit stammt von Gott. Das, was ich eben schon gesagt hatte. Der uns auch tüchtig gemacht hat zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstaben, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Dieser letzte Vers nebenbei ist Ursprung von manchen großen Missverständnis. Er wird häufig so ausgelegt, dass das geschriebene Wort, so wie es da ist, ja, man nicht wirklich so benutzen sollte, sondern wenn man es so macht, dann sozusagen tötet der Buchstabe. Man muss es geistlich, man muss es freier interpretieren. Aber wie wir gleich sehen werden und auch wenn wir genau hingehört haben, geht es überhaupt darum gar nicht, sondern es geht darum, dass hier Paulus etwas sagt zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. Und der Buchstabe, der tötet, ist eine Beschreibung für ihn des Alten Testamentes. Wir erinnern uns, seine Gegner stammen aus dem jüdischen Glauben, die in diesem Glauben fest verhaftet gewesen sind. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wenn aber der Dienst des Todes mit Buchstaben in Stein eingegraben, da ist es natürlich für jeden Juden sonnenklar, was damit gemeint ist. Er spielt darauf an, dass Gott die 10 Gebote auf Steintafeln eingegraben hat. Damit ist klar, hier spricht er von dem Alten Testament, nicht etwa von dem Neuen. Wenn dieser zur Herrlichkeit gelangt ist, sodass die Söhne des Angesichts Moses nicht schauen konnten, wegen des herrlichen Glanzes seines Angesichtes, der verging, wie sollte der Dienst des Geistes nicht noch mehr in Herrlichkeit sein? Hier argumentiert er so, der alte Bund hatte Herrlichkeit, doch was das Neue betrifft, das ist weitaus größer. Und er sagt damit der Gemeinde, ich warne euch zurückzukehren zu den alten Dingen, sondern begreift, es geht hier um etwas Neues, um etwas viel Größeres. Und hier mit diesem Herrlichkeit auf dem Angesicht Mose, da wird man erinnert, wenn man im Alten Testament liest, ganz zu Beginn im zweiten Buch Mose, gibt es so eine Begebenheit, wo Mose zurück vom Berg kommt und dann hat sich etwas bei ihm ereignet. Da steht im 2. Mose im 34. Kapitel, Vers 29 bis 35. Ich lese mal ein bisschen daraus vor. Als Mose vom Berg Sinai herabstieg und Mose hatte die beiden Tafeln des Zeugnisses in der Hand, also die 10 Gebote, als er vom Berg herabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Gesichtes strahlend geworden war, während er mit ihnen, also den Israeliten und den Führern, hauptsächlich redete. Dann hörte Mose auf, mit ihnen zu reden, und er legte eine Hülle auf sein Gesicht, weil seine Haut glänzte. Und die Israeliten darüber erschrocken waren. Wenn Mose hineinging vor dem Herrn, um mit zu ihm reden, legte er die Hülle ab, bis er wieder heraustrat. Dann trat er heraus und redete zu den Israeliten, was ihm befohlen worden war. Und die Israeliten sahen das Gesicht des Mose, wie die Haut von Moses Gesicht strahlte. Und Mose legte die Hülle über sein Gesicht, bis er wieder hineinging in das Zelt, um mit ihm zu reden. Mit Gott zu reden. So, und darauf spielt dieser Text hier, den ich gelesen hatte, an. Die Herrlichkeit des Alten Testamentes, sagt Mose, wird symbolisiert durch dieses Geschehen. Dadurch, dass Moses Gesicht strahlte, wird etwas gesagt, dass der Bund, den er vertritt, Herrlichkeit hatte. Und mit diesem Thema setzt sich jetzt Paulus weiter auseinander und sagt, dass der neue Bund kurioserweise noch mehr in Herrlichkeit ist. Denn was vergeht, wird in Herrlichkeit sein, so noch viel mehr, was bleibt. So, nun kommt etwas, was wir im Alten Testament so nicht finden, aber was etwas über Altes und Neues Testament aussagt, nämlich, weil wir nun so eine solche Hoffnung haben, dass der neue Bund also höhere Herrlichkeit hatte als der alte Bund, wenden wir viel Freimütigkeit an und nicht so wie Mose, der eine Decke auf sein Angesicht legte, damit die Söhne Israels nicht auf das Ende dessen schauen konnten, was verging. Was will uns das sagen? Es war wahrscheinlich so, dass der Glanz nicht die ganze Zeit, seit er zurückgekommen ist, wirkte, sondern mit der Zeit weniger wurde. Und nun kommt etwas, da legte Mose auch diese Decke auf, damit man das nicht sehen konnte. Und wie Paulus, so verstehe ich das, was er damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass hierin ein Zeichen besteht, der alte Bund wird nicht immer und ewig existieren, sondern es gibt ein Ende. Er wird dann nicht mehr gültig sein. Und ihre Gedanken wurden verstockt, die Gedanken der Israeliten. Denn bis zum heutigen Tag bleibt dieselbe Decke auf der Vorlesung des Alten Testamentes und sie wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus abgetan wird. Es gibt ein Verständnis dieses Verses, das sagt, diese Decke bedeutet, dass man den neuen Bund nicht wahrnehmen kann, dass man sozusagen verhüllt ist. Ich glaube, in erster Linie meint er damit, die Decke verhindert, dass man sieht, dass der alte Bund ein Ende haben wird. Wenn man sich zu Christus bekennt, erkennt und das, was er sagt, annimmt, dann wird die Decke weggenommen. Man erkennt es, das alte Bund war nur zeitlich beschränkt und das neue, sagt er, wird ewig sein. Und er sagt damit, wir sind nicht Leute, die etwas Zeitliches sozusagen installieren für euch, sondern das, was wir bringen, ist eine ewige Botschaft. Und sie kommt aus der Autorität Gottes heraus und sie hat von daher weitaus größere Herrlichkeit als das, was Mose sozusagen repräsentiert hat für den alten Bund. Der Herr aber ist Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Hier wird so ein angespielt auf die Diskussion, die Freiheit und dass der Christ eben halt gegenüber dem Juden nicht mehr, ich sage einmal, versklavt ist durch das Gesetz. Ein interessanter Gedanke, aber dafür habe ich keine Zeit. Wir alle, wir also Paulus untersagt, wir alle, möglicherweise eine Mitarbeiter, also er, wie sieht sie ein, spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und nun wendet er sozusagen den Blick von sich ab und sagt, wir spiegeln die Herrlichkeit Jesu wider. Das heißt, er legitimiert uns, er gibt uns sozusagen diese Herrlichkeit. Er meint nämlich, glaube ich nicht, seine äußere Erscheinung, denn das schreibt er zu den Galatern, trotz der Versuchung, die meine Erscheinung für euch darstellt, habt ihr mich nicht verachtet und nicht verabscheut, sondern aufgenommen wie ein Engel Gottes, wie Christus Jesus. Das heißt, er war wahrscheinlich vom Äußeren her krank. Und es war keine schöne Erscheinung. Und von daher vom Äußeren her, sozusagen, gäbe es überhaupt gar keinen Anlass, das so zu verstehen. Sondern ich glaube, es ist so gemeint, dass Christus, Paulus und seine Mitarbeiter Herrlichkeit, Macht gegeben hat durch das, was sie tun konnten. Da heißt es im 2. Korinther 12,12, das, woran man die Apostel erkennt, wurde mit großer Ausdauer unter euch vollbracht. Zeichen, Wunder und machtvolle Taten. Dadurch ist Paulus herrlich geworden vor allen. Oder wir sind also Gesandte an Christi statt. Gesandte an Christi statt. Ein Selbstzeugnis, aber was Christus legitimiert. Und Gott ist es, der durch uns ermahnt, wir bitten an Christi statt, muss ich mal vorstellen, lasst euch mit Gott versöhnen. Und es gibt eine Begebenheit, an die man denken musste. Auf der ersten Missionsreise heilt Paulus einen Lahmgeborenen und da heißt es, als die Menge sah, was Paulus getan hatte, fingen sie an zu schreien und riefen auf Lykaonisch, die Götter sind in Menschengestalt zu uns herabgestiegen. Und sie nannten den Barnabas Zeus, also den höchsten Gott, und Paulus Hermes, weil er der Wortführer war. Ich glaube, damit ist sozusagen gemeint, was Paulus von der Herrlichkeit ist, die er repräsentiert, die Herrlichkeit Christi auf seinem Angesicht. Die Macht also, die Legitimation, die Gott ihm gegeben hat. Was hat das nun für uns für Konsequenzen? Das erste ist, was wir erkennen, diese Arbeit, die Paulus getan hat, ist nicht sozusagen in dem zeitlichen Intervall für Korinth gewesen. Wir haben ja seine Schriften. Und daraus geht meines Erachtens hervor, dass diese Schriften, die uns gegeben worden sind, von den Bevollmächtigten, Paulus, Petrus und so weiter, eine göttliche Autorität haben. Das ist nicht irgendwas, was er gesagt hat. Es ist nicht eine Meinung, so wie ich heute Morgen eine Meinung, eine Predigt halte. Das ist etwas Besonderes, hat ein ganz anderes Gewicht und einen anderen Stellenwert. Petrus sagt in seinem zweiten Brief, ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung hervorgeht. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her haben Menschen geredet, getrieben vom Heiligen Geist. Und Paulus nennt nebenbei, was er tut, also er sprach ja in dem dritten Kapitel von dem Dienst des Todes, der Dienst des Geistes. Er also wirkt in Gottes Autorität mit dem, was Gott ihm vornehmlich gegeben hat. Den Geist, seine Macht, seine Größe damit. Wir also predigen und verkünden damit nicht etwa eine Meinung, sondern in einer großen Autorität, wenn immer wir mit Menschen reden über den Glauben, sofern wir sozusagen Gottes Wort reden, dann ist das nicht nur eine Meinung, mal deine Meinung, meine Meinung. Wenn es das Wort Gottes ist, was gesagt wird, hat es eine geistgewirkte Autorität. Daraus folgt meines Erachtens, dass wir alle in Verantwortung stehen. Nicht umsonst schreibt Jakobus, nicht so viele von euch sollen Lehrer werden, meine Brüder. Ihr wisst, dass wir im Gericht strenger beurteilt werden. Das heißt, wenn wir uns bewusst machen, dass wir über den Glauben reden, dann müssen wir uns bewusst machen, dass das, was wir sagen, auch tatsächlich Gottes Wort ist. Ansonsten haben wir mit Gott einen Konflikt. Die Verantwortung, die uns gegeben ist, ist, sag ich mal, etwas, was uns auszeichnet, uns Wert gibt, unseren Worten Gewicht verleiht, aber auch Verantwortung mit sich bringt. Und nicht nur die, die etwas sagen, sondern auch die, die es hören, sind damit in einer Verantwortung. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief, im dritten Kapitel, Vers 10 bis 11, die Gnade Gottes entsprechend, die mir geschenkt worden ist, habe ich wie ein guter Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Aber jeder soll darauf achten, wie er weiterbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Also die Botschaft, über die wir reden, ist Jesus Christus. Paulus hat das Fundament gelegt. Aber wir bauen darauf unser Leben auf. Und wir müssen darauf achten, was wir damit machen. Und die Frage ist, was wir als Gemeinde machen. Wir fragen manchmal, was ist denn die große, vornehmliche Aufgabe? Und ich denke, sie ist, das Wort zu verkündigen. Im Römer 10, 17 steht, so kommt der Glaube aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Christi. Und diese Verkündigung, glaube ich, meint nicht nur die Predigt, die jetzt heute Morgen geschieht, hier, da und überall, wo ein Gottesdienst stattfindet. Es ist auch das, was in den Bibelstunden geschieht. Es ist auch das, was in den persönlichen Gesprächen geschieht. Durch das Wort wird die Botschaft verkündet. Ich denke mal, gute Taten, um mal so einen Gegensatz zu nehmen, was heute diskutiert wird. Soziales Engagement ist gut, wichtig und passt auch zusammen, aber es ersetzt das nicht. Es ersetzt nicht die Predigt von Jesus Christus. Eine Kirche, die das Wort nicht mehr predigt, verliert ihre Existenzberechtigung. Und auch wenn man etwas anderes als Christus lehrt, einen anderen Christus, gilt es ganz genauso. Das, was hier geschrieben steht, ist vom Geist gewirkt. Jesus selbst sagt in einer Diskussion, nachdem er den 5000 Brot gegeben hat, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Und nun kommt's, die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Das heißt, in dem Wort, in der Verkündigung, wirkt der Geist Gottes. Der Geist Gottes benutzt die Sprache, das Wort, um sein Werk zu tun und bringt damit zum Beispiel Leben. So. Also, habe ich geschrieben als Fazit, die Bibel ist unserer aller Aufgabe. Aber es gibt auch, sage ich mal, ich hatte es schon kurz angerufen, eine nicht gesprochene, eine nonverbale Komponente in dem. Wir erinnern uns, ein Brief Christi. Dich selbst aber, sagt Paulus zu Titus, mache zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrlichkeit und so weiter. Ein Vorbild sein, das Wort leben, ein Wort nur reden, bringt es nicht. Im 2. Korintherbrief, 8. Kapitel, Vers 7 heißt es da von Paulus, er schreibt an die Korinther, wie ihr aber in allem reich seid, an Glauben, Reden und Erkenntnis, an jedem Eifer und in der Liebe, und nun kommt es, die wir in euch begründet haben, so sollt ihr euch in diesem Liebeswerk mit reichlich Spenden beteiligen. Die Liebe, die wir in euch begründet haben, wie er das gemacht hat, klar, einerseits mit der Predigt, darauf bin ich schon eingegangen. Aber er dokumentiert das bei den Brüdern in Thessalonich. Da lesen wir im 2. Kapitel. Denn ihr erinnert euch, ihr Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, Nacht und Tag arbeiten, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegen euch den Gläubigen waren. Ihr wisst ja selbst, dass wir euch, und zwar jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine Kinder ermahnt, getröstet und beschworen haben, des Wortes Gottes würdig zu wandeln. Paulus hat ein Zeugnis gegeben. Echtes Interesse und Engagement seinen Geschwistern gegenüber. Er hat sich ihrer angenommen, wenn es sein muss, ermahnt, wenn es sein muss, getröstet, Zeit genommen. Er hat gezeigt, wie ehrlich und wie ohne irgendwelche bösen Gedanken er gehandelt hat. Hat gezeigt, dass er lauter gewesen ist, also rein gewesen ist bei dem, was er getan hat. Und hat damit ein Zeugnis gegeben, was auf die anderen gewirkt hat. Er hat mit der Tat die Worte, die er gesprochen hat, untermauert. Wir sind auch ein Brief Christi. So wie es Paulus von den Korinthern schreibt. Und die Frage ist, was man liest. Es gibt gute Beispiele. Zum Beispiel von den Thessalonicher schreibt Paulus, so werdet ihr ein Vorbild für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Von euch aus ist das Wort des Herrn nicht nur in Mazedonien und Achaia gedrungen, sondern überall ist euer Glaube bekannt geworden, sodass wir darüber nichts mehr zu sagen brauchen. Ich wünsche, das würde man auch von uns sagen können. Wollen wir daran arbeiten? Aber es kann auch anders sein. Jesus schreibt an der Gemeinde zu Sardes, an den Engel der Gemeinde, also den Ältesten, verstehe ich das, Sardes schreibe, ich kenne deine Werke, dem Namen nach lebst du, aber du bist tot. Aber du bist tot. Da waren vielleicht nur fromme Worte, mehr nicht. Und jeder einzelne ist ein Brief. Es heißt, negativ leider von den Juden, du rühmst dich des Gesetzes, entehrst aber Gott durch Übertretung des Gesetzes. Denn die Schrift steht, um euretwillen wird unter den Heiden der Name Gottes gelästert. So, was ist der Schlüssel? Im dritten Vers des dritten Kapitels haben wir gelesen, der Geist des lebendigen Gottes und es wurde geschrieben, nicht auf steinernen Tafeln, sondern auf fleischernen Tafeln. Dieses Wort bezieht sich auf etwa Hesekiel. Ein Jude ist daran erinnert worden. Das Problem war, dass man das Wort Gottes hören kann und es, sag ich mal, wie ein Gesetz befolgt. Es gibt so ein Lied und einen Spruch, sozusagen, die Gedanken sind frei. Es kommt nur darauf an, was ich tue. So haben es viele verstanden, die im Judentum gelebt haben, vor allen Dingen die Pharisäer. Und dann kommen merkwürdige Auslegungen zustande, von denen Jesus sagt, das passt nicht zusammen. Das fleischerne Herz schreibt eben Hesekiel so, ich werde das steinerne Herz als Prophezeiung zu den Juden, und ich glaube, es gilt für uns, aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in eures Inneres geben, und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Das bedeutet, hier geht es nicht irgendwie wie ein Stein, beschrieben im Stein, um einfache Taten. Es geht in die Tiefe durch den Geist Gottes. Es betrifft den ganzen Menschen. Und dadurch ist das, was man tut, eben etwas, was aus der Erkenntnis Gottes herauskommt. Weil man erkennt, dass man ein Kind Gottes ist. Weil man begreift, was es bedeutet hat, den Freispruch zu haben und damit das Leben. Weil nämlich Jesus ans Kreuz gegangen ist. Deshalb lässt einen das nicht kalt, sondern es berührt einen. Es kommt von innen heraus. Und wenn man Gott Vater nennt, dann identifiziert man sich mit dem, was Gott gesagt hat. Das ist einem dann nicht gleichgültig. Es wirkt von innen heraus. Und darum braucht man all das nicht, ich sag mal, näher zu begründen. Eine Sekunde werde ich mir noch gönnen. Ich liebe Filme. Und ich diesen Film, der erinnerte mich an das, was ich sagen will. Dieser Film ist ein japanischer Film. Und was da steht, heißt mal Rainy Days. Da handelt von einem jungen 17-jährigen Mädchen, was als Kind eine schlimme Erfahrung gemacht hat und dann angefangen hat, alles nur noch zu tun, um für sich Vorteile herauszuholen. Sie missbraucht ihre Freundin, sie prostituiert sich für Geld und macht alles Mögliche, um ihre Ziele zu erreichen. Dann lernt sie einen jungen Mann kennen, einen Professor japanischer Geschichte, und verliebt sich in ihn. Und was ist? Sie erkennt, so wie sie es bisher gemacht hat, geht es nicht. Und im Film ist es so drastisch dargestellt. Es ist sonnenklar, es geht einfach, es passt nicht zusammen, so kann sie nicht weitermachen. Und sie macht einen radikalen Schnitt, ohne dass man es sagen müsste. Und es ist so, dass all diese Komplikationen in Kauf genommen wird. Das geht nicht einfach komplikationslos ab, wenn man plötzlich sein Leben verändert. Aber es ist klar, es geschieht, weil sie einen anderen liebt. Und so ist es, wenn wir unser Herz Gott öffnen, Jesus öffnen, dann ist es keine Frage, ob es ein Gesetz gibt, das zu tun. Es ist selbstverständlich. Gewisse Dinge nicht zu tun, ist eine Natur der Sache. Und das geschieht eben halt durch den Geist Gottes, und wir werden darin mit Gott unterstützt. In Galater 5, 22, 23 heißt es: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Dem allem widerspricht das Gesetz nicht. Die Frucht des Geistes ist, was uns verändert, was uns zu einem Brief macht, wo erkannt wird, dass in einer Gemeinde, wo der Geist Gottes wirkt, es anders ist, wo die sozialen Schichten fallen, die sozialen Unterschiede, wo es nicht mehr darum geht, ich bin reich und du bist arm, wo es um Liebe und Barmherzigkeit geht, wo es darum geht, dass man auch mit dem anderen zusammenleben kann, selbst wenn der etwas Böses gemacht hat, dass man vergeben kann, so wie Gott einem vergeben hat. Man erkennt an die Anteilnahme, an der Zeit, die man dem anderen schenkt, dass man nicht nur eigentlich nebeneinander herlebt, sondern dass es ein Band gibt, was alle die Gläubigen verbindet. Das ist sozusagen eine Frucht des Geistes, was von Gott aus in uns wirkt. Das wollte ich morgen machen. My rainy days.